Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Vor ein paar Jahren bin ich bei meinem Grossvater daheim gehockt. Der hat dann zumal noch gelebt. Er war aber nicht mehr ganz so gut zu weg. Und mir hat gewusst, es wird nicht mehr so lange gehen und er wird sterben, nicht mehr unter uns sein. Und ich weiss noch, ich bin auf dem Sofa gehockt, neben ihm. Und er ist so halb beid oben, halb gelegen. Das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und wir hatten so den Moment, wo ich ihn angeschaut habe und er mich angeschaut hat. Und wirklich diesen Moment vergesse ich nie mehr. Ich habe in seine Augen geschaut und er hat so ein Funkel in den Augen gehabt. Und ich habe von diesem Moment an gewusst, der kommt an ein besseres Ort. Der wird nicht mehr leiden müssen. Dem wird es jetzt gleich gut gehen. Und das war so der Moment, gewesen, ein paar Jahre vor diesem Ereignis, habe ich mich in einem Jungschilager bekehrt gehabt. Aber das ist für mich einfach so, ja, man bekehrt sich halt, man ist ja noch Pfarrersohn, dann machen wir das sowieso. Aber das war so der Moment, gewesen, nachher bei meinem Grossvater daheim, wo ich gewusst habe, doch, es ist richtig, mit Gott unterwegs zu sein und die Beziehung mit Jesus einzugehen. Wir wollen heute zusammen den zweiten Teil, das habe ich gesagt, den dritten Teil, das stimmt. Es ist eigentlich eine Serie, die letzten Sonntag angefangen hat, aber wir haben ja schon mit der Kirchengemeinde einen Teil angeschaut, vor dem Vaterunser. Der dritte Teil, in diesem Fall, vom Vaterunser-Gebet anschauen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich werde aber zum Anfang noch gerade beten. Jesus, merci vielmals, bist du da. Danke, dürfen wir wissen, dass du uns liebst und mit uns bist. Ich bitte dich, dass wir unsere Herzen heute öffnen für dein Reden, für dein Wirken, für all das, was du parat hast heute für uns. Sei es durch einen Lobpreis, wo wir schon einen Teil gehabt haben, sei es durch Gemeinschaft nachher oder jetzt durch die Predigt. Hilf du mir, dass ich darf das weitergeben, was du parat hast für uns alle zusammen. Und berühr du uns am Herz, an der Seele und am Geist, Jesus. Danke vielmals. Liebst du uns. Amen. Wenn du das Vaterunser-Gebet betest, ich weiß nicht, ob dir das schon betet hat, wahrscheinlich schon mehrmals. Bist du dir bewusst, zu welchem Gott dass du betest? Bist du dir bewusst, zu wem dass du das Vaterunser betest? Kannst du dir vorstellen, was das für einen Gott ist, wo wir zu ihm beten? Wir haben letzte Woche von meinem Vater, vom Schöckl, gehört, dass Gott ein Gott ist, der unnahbar ist. Dass Gott ein Gott ist, der unvorstellbar gross ist. Unvorstellbar. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ein Gott, der jedes Detail gemacht hat. Ein Schöpfergott, der die Welt gemacht hat, der alles gemacht hat, was drauf ist. Jedes einzelne Detail. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir uns gerade in unserem Gebet, sei es beim Vater unser oder auch sonst in unserem persönlichen Gebetsleben, wenn wir uns ein bisschen mehr bewusst, ich habe das mir selber auch müssen fragen, wenn ich mir ein bisschen mehr bewusst würde werden, zu was für einem Gott, dass ich bete. Dass das ein Gott ist, der gross ist. Und ich glaube, wenn wir also zu dem zweiten Teil kommen vom Vater unser Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, dann glaube ich, dass Jesus uns sagen will, dass wir sollen mutiger beten. Dass wir sollen vielleicht anders beten als bisher. Dass wir uns mehr sollen vorstellen, hey, was das für ein grosser Gott ist, der uns geschaffen hat. Ich werde hier ein bisschen näher drauf eingehen. Was bedeutet jetzt dein Reich komme? Ich glaube, um das besser zu verstehen, was dein Reich komme bedeutet, müssen wir einen Blick in die größere Geschichte von Gott werfen. Ein Blick ein bisschen zurück, als dort, was drinnen steht, im Matthäus-Evangelium. Ich werde heute ein bisschen, eine Reise machen durch das Alte und nachher ins Neue Testament rein, wo wir zu dem Thema dein Reich kommen oder zum Reich Gottes ein bisschen näher anschauen. Und wir wollen in 2. Samuel, Kapitel 7, gehen. Das ist dort wo der David König ist, König vom Volk Israel. Und es ist so, bevor ich den Vers lese, schnell ein kleiner Vorab, wie das dann war. Der David war König und Gott hat immer noch in Stiftshütte gelebt. Die Stiftshütte war eine Art Zelt, könnt ihr euch vorstellen. Das haben sie immer mitgenommen, wo das Volk Israel ist unterwegs war, in Ägypten, in der Wüste und nachher in das Land, wo sie gekommen sind. Und wo der David, beziehungsweise der Saul schon König war, waren sie an einem festen Ort. Aber Gott hat immer noch in dieser Stiftshütte gelebt. Und für David war klar, Gott ist ja, der ist höher als ich, der ist mächtiger als ich. Für ihn war Gott an erster Stelle. Und er hat es nicht können lassen, dass er als König zwar ein grosser Gott ist, aber er als König in einem riesen, pompösen Palast wohnt und Gott immer noch in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt. Und er hat dann zu Gott gebeten und hat ihm gesagt, hey Gott, ich möchte dir ein Haus bauen, ein Tempel bauen. Wir können das später lesen, der Salomo hat nachher den Tempel bauen. Und Gott hat ihm gesagt, nein, du musst mir kein Haus bauen, sondern ich will dir eins bauen. Und er hat ihm ein Versprechen gemacht. Gott hat dem David ein Versprechen gemacht. Wir können das lesen, 2. Samuel 7, Vers 16. Ich könnte es hier mitlesen, genau. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben. Und dein Thron wird für immer feststehen. Gott gibt dem David das Versprechen, dass sein Haus für immer wird bestehen. Dass sein Haus, seine Nachkommen vom David, dass die für immer werden Herrscher sein. Dein Thron, David, wird für immer feststehen. Und wir lesen weiter im Alten Testament, durch das ganze Alte Testament, geht in ein paar Stellen rein, wo das dreht davon ist. Wir lesen weiter im Jesaja, im 9. Kapitel, ab dem Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und den Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Der Text im Jesaja ist also wie so eine Art Wiederholung oder ein Echo von dem Text im Samuel. Wie eine Art, eben ein Echo von dem Versprechen, das Gott an David gegeben hat. Der Jesaja gibt in diesem Text wieder, dass irgendwann ein Nachkommen wird kommen von David, der über die Welt wird herrschen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, die Israeliten, das Volk Israel, sind dort nicht in einer einfachen Situation gewesen. Die waren umgeben von vielen anderen Kriegsherren. Und das war wie ein Hoffnungsschimmer für das Volk. Ein weiterer Hoffnungsschimmer. Hey, irgendwann werden wir nicht mehr unterdrückt sein. Irgendwann wird es uns besser gehen. Werden wir an einen Ort kommen, wo es uns besser geht. Und wenn wir die Passage lesen, wo es heisst, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst, dann können wir uns so ein bisschen vorstellen, wie es wird sein irgendwann. Ein Ort ohne Angst, wo Frieden ist für immer. Vielleicht sehnst du dich auch nach so einem Ort. Manchmal gibt es vielleicht Momente, wo du dich sehnst noch. Und diesen Ort möchte ich noch ein bisschen mehr beschreiben. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter in Jesaja. Es sind viele Texte heute, ich weiss, die müssen euch nicht alle merken, aber ich finde es gleich spannend. Wir gehen ein bisschen weiter. Ich habe den Text nicht eingeblendet, sondern ich möchte euch den Ort ein bisschen beschreiben, wenn er die Jesaja im Kapitel 35 beschreibt. Und ich möchte euch bitten, die wollen, wenn ihr nicht gerade einschlafen, dass ihr die Augen zumacht, währenddem ihr den Text lese, dass ihr euch einfach mit euren eigenen Bildern, mit eurer eigenen Vorstellungskraft das könnt vorstellen. Und zwar Jesaja 35, ab dem Vers 5. Das Kapitel ist übrigens mit dem Titel überschrieben Hoffnung auf Wiederherstellung. Es zeigt ein bisschen, was das für ein Text ist. Ab dem Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die die Heilige Straße genannt werden wird. Kein unreiner Mensch wird darauf wandern, denn sie ist nur für sein Volk bestimmt. Wer auch immer auf diesem Weg geht, wird sich nicht verirren. Selbst der Einfältige wird darauf nicht fehlgehen. Löwen wird es dort nicht geben, kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren und jubelnd nach Jerusalem kommen. Ihr Gesicht spiegelt unendliche Freude wider. Freude und Glück werden bei ihnen einkehren. Kummer und Seufzen aber werden vor ihnen fliehen. Bevor ihr einschlafen, könnt ihr die Augen wieder auftun. vielleicht sehnst du dich auch nach so einem Ort, wo du dir jetzt vorgestellt hast. Nach so einem Ort, wo Frieden wird sein für immer. Wo es keine Angst mehr gibt. Wo es kein Leiden mehr gibt. Wo es keine Traurigkeit mehr gibt. Kein Schmerz. Und sogar kein Tod. Und stell dir nochmal die Leute vor, die zu dieser Zeit gelebt haben. Der Text im Jesaja, wo wir vorhin gelesen haben, ein Kind wird geboren werden, das ist ja Jesus. Das wissen wir heute. Das ist Jesus, der wird kommen. Irgendwann. Und die Herrschaft übernehmen. Aber die Leute dann zumal haben noch nicht genau gewusst, was das für eine Person wird sein. Und sie waren gerade in einer Situation gesehen, wo die Babylonier sie verschleppt haben. Sie sind in ein anderes Land gekommen. Sie sind Flüchtlinge geworden. Sie haben nicht mehr ihre eigene Heimat können leben. Ihnen ist es schlecht gegangen, sie sind versklavt worden. Und der Jesaja gibt ihnen mit dem Kapitel 35 eine Sehnsucht, einen weiteren Hoffnungsschimmer auf das Versprechen, das Gott dann zum Ohr David gegeben hat. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, du liest Nachrichten oder du schaust Nachrichten, wir wissen jetzt auch, wie die funktioniert vom Debbie. Du schaust die Nachrichten und du siehst vielleicht ein paar gute Nachrichten, aber häufig auch ganz, ganz viele schlechte Nachrichten. Du siehst einen Krieg hier, einen Mord dort, eine Vergewaltigung hier, einen Unfall dort. Und von all diesen Hungersnöten in Afrika oder von all diesen schlechten Zuständen in Nepal vielleicht, hören wir häufig gar nichts. Wenn ich so Sachen sehe, denke ich, es ist schlimm, grausam. Wir spüren das hier in der Schweiz vielleicht manchmal nicht ganz so fest wie andere. Aber es ist grausam und ich wünsche mir auch, in einer besseren Welt zu leben. Ich wünsche mir auch, mal an diesem Ort zu sein, wie der Jesaja beschreibt. Und wir können jetzt auch noch ganz viele andere Geschichten aus dem Alten Testament führen und aufzeigen. Im Daniel zum Beispiel wird auch davon geredet. All die Passagen, die Propheten am Volk Israel eine Botschaft weitergeben, schauen zurück auf das Versprechen, das Gott am David gegeben hat. Ganz viele Passagen können wir drinnen lesen. Und dann kommen wir ins Neue Testament. Ich weiss nicht, wer von euch weiss, wie das Neue Testament anfängt. Mit dem Matthäus-Evangelium. Wer von euch weiss, was in den ersten paar Versen drin steht im Matthäus-Evangelium. Weiss das jemand? Hä? Die Auflistung, genau. Der Stammbaum, die Vorfahren von Jesus. Und ich weiss nicht, wer das von euch schon gelesen hat. Das ist ja nicht mega spannend. Aber wir lesen in Matthäus 1,1. Ihr könnt das auch hier mitlesen. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, ein Nachkommen des König Davids und Abrahams. Doppelpunkt. Und er kommt die ganze Auflistung. Wir tun euch jetzt nicht die ganze Auflistung vorlesen. Wir finden das auch nicht immer mega spannend. Und gleich finde ich es interessant. Und zwar in dem ersten Vers oder in den ersten 17 Versen sind es, wo die Vorfahren erwähnt werden von Jesus. Kommt sozusagen die ganze alles zusammen, was wir bisher gehört haben, was das Volk Israel bisher gehört hat, das Versprechen von einem zukünftigen Herrscher, von einem zukünftigen Retter, der irgendwann wird kommen, kommt hier zusammen und wird von etwas Zukünftigem zur Realität, wo Jesus wird geboren. Jesus kommt auf die Welt. Und vielleicht haben sie es dann noch nicht gebogen, dass das dann wirklich der ist, der wird herrschen. Oder vielleicht haben sie sich es anders vorgestellt. Aber es kommt hier alles zusammen in diesem Stammbaum. In diesem Wort Jesus, in diesem Namen Jesus. Und wir können in den ersten zwei Kapiteln lesen von dieser Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen, von dieser Geburt von Jesus, wie er dann aufwächst. Im Kapitel 3, wie er getauft wird von Johannes. Im Kapitel 4, der Anfang vom Kapitel 4, wenn er in die Wüste geht und vom Teufel versucht wird. Ich kann euch jetzt nicht jedes Kapitel sagen, was nachher kommt, aber bis zum Kapitel 4, wenn er versucht wird vom Teufel. Und nachher, nach dieser Versuchung, fängt sein öffentliches Wirken an, fängt er an, von Wunder zu tun. Und in seiner ersten Predigt, das ist der nächste Vers, wo kommt in seiner ersten Predigt, im Vers 17 vom 4. Kapitel sagt er, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Jesus sagt, also umrahmt, das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich oder das Reich Gottes ist nicht mehr so weit weg, sondern es ist jetzt nahe. Und ist es nicht so, dass wenn wir uns vielleicht manchmal vorstellen, ja, wo ist das Reich Gottes? Oder wenn wir über das nachdenken, oder wenn wir vielleicht beten, dein Reich komme, dass das etwas ist, wo eben vielleicht weit weg ist, dass es etwas Zukünftiges ist. Dass wir vielleicht denken, ja, das ist irgendwo da im Himmel, bei Gott oben, aber hier ist es, ja, ich spüre es vielleicht manchmal, aber noch nicht wirklich. Dabei sagt Jesus, das Himmelreich ist nahe, und weiter sagt er im Lukas, das Reich Gottes ist unter uns. Denn seht, das Reich Gottes ist unter euch. Das sagt nicht der Pharisäer, wo ihn fragen, ja, wo ist denn das Reich Gottes? Sagt er, das Reich Gottes ist unter euch. Das heisst aber auch, es ist unter uns, jetzt, heute, hier und da. Nicht erst, wenn wir gestorben sind, nicht erst, wenn wir irgendwann in den Himmel kommen, wird das Reich Gottes sein. Dann schon auch, in aller Herrlichkeit und in aller Schönheit. Aber es ist jetzt schon da. Wir lesen weiter von einem Mann, der besessen war. Besessen von einem Dämon. Und aufgrund dieser Besessenheit war er blind und stumm. Und die Leute bringen diesen Mann zu Jesus, weil sie wissen, Jesus ist der, der ihn heilen könnte von dieser Besessenheit. Und sie bringen ihn zu diesem Mann und Jesus heilt ihn tatsächlich. Wir können lesen in Matthäus 12, Vers 23, was nachher passiert ist. Die Menschen waren sehr verwundert. Könnte es sein, dass dieser Jesus der Sohn Davids ist? Fragen sie sich. Sie sich wieder an das Versprechen erinnert, wo Gott dem David gegeben hat. Und sie haben sich gefragt, könnte es jetzt sein, dass das der Nachkommen ist, dass der Jesus der ist, von dem, was sie schon lange reden, von dem, was sie schon lange uns versprochen haben. Könnte es sein, dass das der ist, der jetzt das Wunder gemacht hat? Oder ganz anders gesagt, könnte es sein, dass das der ist, der jetzt das Reich Gottes hierher bringt, der jetzt die Herrschaft übernimmt? Glaubst du, dass das Reich Gottes heute und jetzt schon da ist? Glaubst du, dass das Reich Gottes jetzt schon unter uns ist? Oder ist es eher etwas, wo irgendwann mal wird sie etwas Zukünftiges. Ich glaube, das Reich von Gott ist grösser, besser und schöner, als wir uns überhaupt je vorstellen können. Sehnen wir uns nach dem Reich von Gott, wo der Jesaja beschreibt, im Jesaja 35. Wo es keine Tränen mehr gibt, keine Trauer mehr gibt, keine Angst, keinen Krieg mehr. Wo all die schlechten Nachrichten, die wir tagtäglich lesen, nicht mehr werden sind. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich glaube, Gott fordert uns raus, uns nach dem Reich Gottes auszurichten, aber gleichzeitig auch unsere Augen aufzutun und zu verstehen und zu realisieren, dass das Reich Gottes auch schon hier ist, unter uns. In unseren Familien, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Kirche, in deinem Leben, in meinem Leben. Christoph hat vorhin gesagt, er hat momentan gerade ein bisschen Stress bei der Arbeit. Und ich glaube, das haben wir etwa alle die Mal einmal Stress bei der Arbeit oder in der Familie oder schon irgendwo in unserem Alltag. Aber ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, dass das Reich Gottes auch dort ist, dass Gott auch dort in diesen Momenten ist, dann lässt es uns vielleicht ein bisschen einfacher je nachdem leben manchmal. Und ich glaube auch oft, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, dann reduzieren wir das auf eben etwas Zukünftiges. Dann reduzieren wir es auf etwas, wo mal wird sein, wenn ich mal wird sterben, das geht ja noch mega lang, da muss ich mich jetzt noch nicht drum beschäftigen und drum kümmern. Dann bin ich ja bei Gott und dann wird alles wunderbar sein. Und ja, das ist so. Aber es ist auch schon jetzt da. Befassen wir uns damit. Sind wir uns das bewusst? Und ich werde euch ein Bild zeigen, das vor noch nicht so langer Zeit, 2-3 Wochen, uns der Kurt Zobrist schon gezeigt hat. Das ist genau das. Und das hat mir irgendwie, ich habe ihn auch gefragt, ob er mir es schicken könnte, nicht aufgrund von dieser Predigt. Aber es ist mir dann wieder in den Sinn gekommen, das Bild, das ich die Predigt vorbereitet habe. Und ich finde, es ist so ein gutes Bild, das uns zeigt, hey, Gott zieht manchmal den Vorhang, um uns einen kleinen Teil von diesem Reich zu zeigen, um uns zu zeigen, hey, es gibt auch gutes Wetter und nicht nur schlechtes in unserem Leben. Es gibt auch gute Sachen, die passieren können. Und vielleicht, wenn du bettest, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann stell dir vielleicht vor, dass Gott eben die grössere Geschichte am Schreiben ist. Die grosse Geschichte, wo er angefangen hat, wo er die Welt erschaffen hat, und das ist noch nicht fertig. Zoom mal ein bisschen auf, wie, haben wir das vorgestellt, wie bei Google Maps. Wer sind die, die Google Maps kennen, man kann ja da ganz tief rein, bis zum Haus, manchmal bis sogar Autos und Leute, weiss nicht, was man alles sieht, aber man kann auch rauszoomen. Und dann sieht man am Schluss einfach die Erdkugel. Und ich stelle mir das manchmal vor, dass ich Gott wiederum bitte, hey, zeig mir mehr von dem, was du am Schreiben bist. Zeig mir die grössere Sicht, zeig mir die Sicht von dir. Lass mich durch deine Augen sehen. Ich glaube, Gott ist grösser als alles. Ich glaube, Gott ist grösser als deine persönliche Geschichte, als deine Probleme, die du hast in deinem Alltag. Ich glaube, Gott ist viel grösser als unsere persönlichen Geschichten. Aber das Coole ist, er ist gleichzeitig auch so gross und so unvorstellbar, dass er sich eben gleich kümmert um dich ganz persönlich, um dein Herz. Er kennt dein Herz, er kennt deine Gedanken und deine Geschichte. Aber wir sehen manchmal nur unseren eigenen Alltag, unsere eigenen Probleme und nicht die grosse Geschichte. Und ja, ich bin ja noch im Studium und im Studium haben wir mal einen Satz mitbekommen. Und der Satz ist mir rein, den werde ich nie mehr vergessen. Der Satz stammt von einem ehemaligen Erzbischof von England. Und ihn haben sie gefragt, was für ihn Mission ist. Das ist jetzt ein kleiner anderer Blickwinkel. Aber was ist Mission für dich? Was ist der Auftrag? Oder was ist der Auftrag von einem Christ oder von einem Menschen hier auf dieser Erde? Und er hat nachher gesagt, ich lese es auf Englisch vor, er sagt so hier, Mission is finding out what God is doing and joining in. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon gehört habt. Übersetzt heisst es, fing raus, was Gott am Tun ist und klingt die rein in die Geschichte. Klingt die rein in die grosse Geschichte, die Gott am Schreiben ist. Und ich finde das einfach ein cooler Satz, weil es irgendwie aufzeigt, hey, Gott kommt immer zuerst. Gott ist eine Geschichte am Schreiben. Und nachher kommst du erst in die Geschichte rein. Wo du geboren worden bist, bist du in die Geschichte reingekommen. Die Frage ist, was für einen Teil tust du beitragen zu dieser Geschichte? Und das ist zu meinem Gebet auch geworden, etwa die Mal wieder, dass ich bete, hey Gott, ich will ein Teil von deiner Geschichte werden. Zeig du mir, wie ich ein Teil von deinem Reich kann werden. Meine Frage für dich heute Morgen ist, für welches Reich lebst du? Lebst du für dein eigenes Reich? Oder lebst du für das Reich von Gott? Das sieht bei jedem ganz anders aus. Bei jedem persönlichen Leben ganz anders. Und ich werde zum Schluss, ich habe ja noch fast keine Bibelverse aufgezeigt, werde ich nochmal die Bibelstelle vorlesen, bevor wir dann weiterfahren mit dem Lobpreis und mit dem Debbie, genau. Und zwar gehen wir ganz am Schluss von der Geschichte. In Offenbarung wird die neue Welt beschrieben, wie sie mal wird sein. Es ist nochmal so ein Beschrieb, ähnlich wie Jesaja 35, aber gleich nochmal ganz anders. Offenbarung 21, ab dem 1. Vers. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Wir haben es vorhin schon gehört vom Christoph. Gott ist am Wohnungen parat machen für uns. Gott macht eine Wohnung parat an einem Ort, wo all das nicht mehr wird sein, wo wir heute tagtäglich erleben. Und der allerletzte Vers aus Offenbarung 22, Vers 20 steht derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Das ist unsere Hoffnung, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das wünsche ich euch. Amen.